Domradio Menschen.
Unser Mensch heute, das ist Florian Ludwig. Er ist Generalmusikdirektor am Theater Hagen und beim Philharmonischen Orchester Hagen. Damit ist er der oberste Musiker der Stadt Hagen. Obwohl der Sohn eines Kantors mit mehreren Instrumenten und viel Gesang um sich herum groß geworden ist, war das keineswegs selbstverständlich, dass er die Laufbahn eines Berufsmusikers eingeschlagen hat. So hat er erstmal ein Grundstudium in Physik und Astronomie absolviert, bevor er dann doch auf die Musikhochschule gewechselt ist und Orchester dirigieren und Liedbegleitung studiert hat. Seit 2008 versucht Florian Ludwig jetzt den Hagenern hochkarätige Konzerte und Opern zu bieten und das, obwohl die Kassen in der Ruhrgebietsstadt chronisch leer sind. Außerdem will er die klassische Musik einem breiteren Publikum erschließen und setzt dabei auf ungewöhnliche Ideen und auch auf Crossover-Projekte. Jetzt ist er hier bei uns im Studio. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Am Mikrofon bin ich, Hilde Reginiter, und gleich starten wir in die Sendung, wie gewohnt, mit unserem Fragebogen. Sie hören Domradio, die Sendung Menschen, und unser Gast heute, das ist Florian Ludwig, Generalmusikdirektor von Hagen. Und einen ersten Eindruck, den bekommen Sie jetzt von ihm in unserem Fragebogen. Alter?
44.
Beruf?
Dirigent.
Berufung?
Musiker.
Ohne meine Mutter
wäre ich heute nicht hier.
Von meinem Vater habe ich
sehr viel von meiner musikalischen Ausbildung erhalten.
Meine Kindheit in Süddeutschland war
entspannt.
Musik hat bei uns zu Hause
eine große Rolle gespielt.
Mein erstes Instrument.
Blockflöte, wie bei so vielen.
Das Singen hat mir schon als Kind
sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mein Berufswunsch als Kind?
Astronaut.
Die Schulzeit?
War für mich ganz normal.
Im Zivildienst später habe ich gelernt?
Mit Menschen in problematischen Situationen umzugehen.
Für Physik und Astronomie eingeschrieben habe ich mich, weil
mich die beiden Fächer, speziell Astronomie, unglaublich interessiert haben und immer noch interessieren.
Dass ich nach dem Grundstudium an die Musikhochschule gewechselt bin,
hat den Grund, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich Hobby und Beruf vertauschen muss, um glücklich zu werden.
Ein guter Dirigent muss
viele verschiedene Fähigkeiten haben.
Meine erste Festanstellung am Nationaltheater Mannheim
war für mich eine unglaublich große Chance, die ich hoffentlich genutzt habe.
Kapellmeister in Bremen zu werden war
eine konsequente Weiterführung des Berufsweges.
Dass ich schließlich Generalmusikdirektor in Hagen geworden bin,
hat mich unglaublich gefreut und ich genieße die Arbeit dort immer noch sehr.
Kultur in Zeiten Klammerkassen
ist ein schwieriges Thema, aber unverzichtbar.
Heutige Jugendliche für klassische Musik zu begeistern
ist viel einfacher, als man denkt.
Musik ist für mich
alles.
Mein Glaube bedeutet mir
viel.
Und Gott ist für mich
sehr persönlich.
Florian Ludwig war das, Generalmusikdirektor von Hagen, heute unser Gast bei Domradio Menschen. Und wir sprechen gleich als erstes darüber, warum er glaubt, dass klassische Musik gut für Menschen ist. Domradio Menschen, mir gegenüber im Domradio Studio sitzt Florian Ludwig, der Generalmusikdirektor des Theaters und des Philharmonischen Orchesters in Hagen. Und Herr Ludwig, ist es wirklich nicht übertrieben zu sagen, dass Sie ein echtes Klassik-Freak sind, ein begeisterter Hörer und vor allen Dingen natürlich auch Macher klassischer Musik. Ganz platt gefragt, warum die Klassik? Warum nicht Pop, Rock oder Jazz?
Weil die Klassik mir etwas bietet, was die anderen Musikrichtungen nicht oder nur zum Teil bieten. Nämlich eine Tiefe, die ich in den anderen Musikrichtungen eben für mich nicht entdeckt habe. Und für mich ist es so, wenn ich ein gutes klassisches Musikstück, ein Meisterwerk immer wieder neu entdecke, dann entdecke ich immer wieder neue Ebenen, neue Feinheiten, neue Flächen, neue Details. Und das ist etwas, was mich daran fasziniert. Und das gilt sowohl für die emotionale Ebene als auch für die rein kompositorische, also für das mehr Technische, für das Analytische. Und deshalb habe ich mich, glaube ich, ganz bewusst dann auch für die Klassik entschieden.
Sie haben in Ihren unterschiedlichen Funktionen natürlich die Werke auch ganz unterschiedlicher Komponisten zur Aufführung gebracht. Wenn Sie sich jetzt tatsächlich auf drei Namen beschränken müssten, wer von diesen Komponisten ist Ihnen da persönlich besonders nah? Wer sagt Ihnen persönlich besonders viel? Ist bestimmt schwierig.
Ja, ich habe grundsätzlich so ein Problem mit dieser berühmten Inselfrage. Wen würden Sie mitnehmen? Und ich würde mich jetzt im Moment, heute, kann ich dazu sagen, vielleicht für Bach, Mozart und Richard Wagner entscheiden, aber das kann morgen schon wieder anders sein. Also es gibt sehr viele Komponisten, die mir sehr viel bedeuten. Das hat auch sogar tagesabhängig mit Stimmungen zu tun. Einer ist sicher immer dabei, das ist Johann Sebastian Bach.
Warum?
Weil ich glaube, es keinen Komponisten gibt, der so nah an den Menschen war und doch so göttlich auf eine gewisse Art und Weise. Also so eine überhöhte Form auch von Emotionalität komponiert hat, die, glaube ich, so vielen Menschen wie kaum von einem Komponisten die Musik etwas gibt. Einfach etwas gibt, was man auch mitnimmt, wenn man diese Musik hört.
Bei klassischer Musik, da denken wir meist eher an ein bildungsbürgerliches, vielleicht sogar an ein etwas elitäres Publikum, silbermelierte ältere Herrschaften.
Der Silbersee, die da sitzen. Wie man so schön sagt.
Der Silbersee, genau. Erleben Sie das auch so? Sind das die Leute, die hauptsächlich in Ihre Konzerte, in Ihre Operaufführungen kommen?
Ja, das war aber auch immer so. Also ich glaube nicht, dass es eine Zeit gab, wo sich kreischende Teenies vor das Konzertpodium gestellt haben. Das bringt auch einfach die Form der Musik, die Form des Konzertes, die Form des Sinfoniekonzertes mit sich. Das heißt nicht, dass man das nicht aufbrechen kann. Es gibt natürlich Mittel und Wege, da auch für jüngeres Publikum zugängliche Konzepte und Formate zu finden. Aber grundsätzlich ist das natürlich auch ein Zielpublikum. Also ich würde mir jetzt mal sagen, so zwischen 30 und 95 oder auch drüber hinaus. Allerdings muss ich sagen, in meiner Arbeit spielt eben das junge Publikum auch eine ganz besondere Rolle, gerade Kinder und Jugendliche, für klassische Musik zu begeistern und auch Schwellenängste abzubauen, was das angeht.
Das wollen Sie ja auch vermutlich, weil Sie denken, dass denen diese klassische Musik gut tut. Es gibt jetzt auch wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, sogar gesundheitliche Folgeerscheinungen gibt es, die positiv sind. Warum glauben Sie, ist klassische Musik wichtig und gut für Menschen?
Naja, erstmal ist sie natürlich ein ganz wichtiger Teil unserer Kultur. Die zu vermitteln, sollte ja auch eine Aufgabe von Bildungsinstitutionen sein und von Kulturinstitutionen. Und dazu zähle ich natürlich die Theater und Orchester in erster Reihe. Und warum ist klassische Musik gut für junge Menschen? Ich glaube, weil sie eben einen ganz speziellen Blick auf Emotionen bietet. Sie macht Emotionen auf eine ganz andere Art erfahrbar. Und aktives Musizieren, und dazu soll das ja auch immer inspirieren, ist für mich ganz wichtig, um soziale Kompetenz zu erlernen. Also wer zusammen musiziert, für den spielt in dem Moment zum Beispiel Sprache keine Rolle. Man verständigt sich eben über die Musik miteinander, und das ist was wir, glaube ich, in unserer heutigen Zeit sehr, sehr, sehr gut gebrauchen können.
Also Musik als eine Art universale Sprache?
Das ist sie definitiv. Also Musik ist eine Sprache, die, glaube ich, jeder versteht. Selbst wenn ich mir jetzt Musik der Ureinwohner aus Neuguinea anhöre, werde ich sie trotzdem emotional auf eine gewisse Weise verstehen und wahrnehmen. Das ist mit Sprache längst nicht so. Ich kann den Unterton bei Sprache wahrnehmen, aber auch da kann ich verschiedentlich doch Täuschungen erliegen, die einfach bestimmten kulturellen Hintergründen zuzuordnen sind. Aber ich finde eben, Musik ist eine Sprache, die wirklich jeder versteht und mit der jeder auch umgehen kann.
Was Sie in Hagen unternehmen, damit wirklich mehr Menschen auch aus sogenannten bildungsferneren Schichten klassische Musik erstmal kennen und dann vielleicht auch wirklich lieben lernen, das erzählen Sie uns heute unter anderem in der Sendung. Wir blicken gleich aber als erstes auf Ihre eigenen musikalischen Wurzeln. Die liegen schon in Ihrer frühen Kindheit. Und die Zeit bis dahin, die überbrücken wir jetzt mit einem Stück eines Ihrer Lieblingskomponisten. Was haben Sie uns da mitgebracht?
Ja, von Johann Sebastian Bach aus der Kantate Herz und Mund und Tat und Leben, den Choral Jesus bleibet meine Freude. Dirigieren tut Nikolaus Anoncourt.
Warum haben Sie dieses Stück ausgewählt?
Weil Chor für mich schon seit der Jugend eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Das einer der berühmtesten Choräle überhaupt ist ein wunderschönes Stück, das kennt wirklich auch jeder. Und weil mich diese Musik immer noch, obwohl ich sie sehr oft gehört habe und selber musiziert habe, immer noch sehr berührt.
Musik hat bei uns zu Hause eine Riesenrolle gespielt. Das sagt der heutige Hagener Generalmusikdirektor Florian Ludwig. Kein Wunder, Herr Ludwig, schließlich war Ihr Vater Kantor in der evangelischen Kirche und auch Ihre Mutter, das haben Sie mir erzählt, hat mehrere Instrumente gespielt. Wie war denn bei Ihnen zu Hause die Musik in den Familienalltag integriert?
Naja, dadurch, dass mein Vater natürlich Chorproben geleitet hat, Kinderchor, Erwachsenenchor, verschiedentlich auch einen Kreis, damals eigentlich recht revolutionär mit alten Instrumenten gemacht hat, in dem meine Mutter auch dann mitgespielt hat, war die Musik bei uns ständig präsent. Also von Kindergarten an war das für mich eigentlich selbstverständlich, dass Musik gemacht wird und dass man natürlich auch Musik hört, dass man in Konzerte geht, das war für mich also nichts Besonderes. Und dann, als es losging mit Kinderchor, war ich natürlich auch sofort aktiv dabei. Also ich habe, glaube ich, ab dem 5. Lebensjahr im Kinderchor gesungen, habe mit 4, 5 Jahren auch angefangen, Klavier zu spielen, Klavierunterricht zu bekommen von meinem Vater. Vorher ein bisschen Blockflöte natürlich auch noch, wie für alle Kinder. Und so begann eigentlich diese Laufbahn, die ja eigentlich erst gar nicht in Richtung Musikerkarriere gehen sollte, damit, dass die Musik ein ganz natürlicher Teil unseres Alltags war.
Das war einfach ganz normal. Sie haben gesagt, mit der Blockflöte ging es los. Da haben manche Eltern ja leidvolle Erfahrungen gemacht.
Auch ich auch.
Aber dann kamen eben noch weitere Instrumente, Klavier, ja. Orgel, glaube ich auch.
Ja.
Also das war ganz organisch eigentlich, dass da ein Instrument auf das nächste folgte.
Ja. Wobei ich jetzt nochmal die Blockflöte in Schutz nehmen muss.
Also die arme Blockflöte.
Ich kann nur raten, auch den Kindern eine Blockflöte in die Hand zu drücken, weil es natürlich ein sehr schönes Instrument auch sein kann. Das, was man immer so natürlich im Ohr hat, sind fiepende Kindergruppen, die quasi versuchen, Töne zu treffen. Blockflöte ist ein Instrument, das wunderbar geeignet ist, um die Atemkontrolle zu steuern. Also das muss man zur Ehrenrettung beitragen.
Und wenn man es kann, kann es auch richtig
kann,
gut klingen.
Kann,
ne?
Es auch wirklich sehr, sehr gut klingen. Also das muss man dann schon sagen.
Ein Instrument zu lernen, das heißt ja immer auch regelmäßiges Üben. Das ist nicht jeder Kindes Sache. Wie war das
war
bei Ihnen?
Meiner auch nicht. Also das muss ich sagen, ich war nie jemand, der beim Klavier zum Beispiel wirklich 5 Stunden sich ans Klavier verkrochen hat, um eine Etüde zu spielen. Ich hatte sehr schnell auch die Fähigkeit, relativ gut vom Blatt zu spielen. Das heißt also, Noten vorgelegt zu bekommen und das dann abzuspielen. Das hat bei mir ein bisschen dazu geführt, dass ich in der Tiefe der Ausführung bei pianistischen Stücken so ein bisschen schlamper war. Und das musste ich später erst wieder mühsam lernen, dass da noch eine andere Form von Genauigkeit dazugehört. Aber auf der anderen Seite war dann bei mir der Wunsch ausgeprägt, sehr schnell auch zu improvisieren, auch Dinge mal aufzuschreiben, die einem eingefallen sind. Und ich weiß noch sehr gut, dass ich in einer gewissen Zeit habe ich so ein Kadenzmodell, was Beethoven verwendet, irgendwie für mich entdeckt und habe das also stundenlang am Klavier gehämmert, bis meine Mutter aus der Küche kam und sagte, jetzt würde es mal reichen. Und ich habe auch sehr, sehr früh dann angefangen, Klavierauszüge von Opern zu spielen, die mich interessiert haben, wo ich also ein Stück in der Oper gehört habe und dann tatsächlich mich mit dem Klavierauszug, also das, wo das Orchester auf eine Klavierstimme reduziert ist, ans Klavier begeben habe und versucht habe, diese Stücke nachzuspielen. Und das hat dann schon eher so ein bisschen in die Richtung des späteren Berufs auch gedeutet.
Mhm. Ihre Eltern, vor allen Dingen Ihr Vater als Stadtkantor, die haben sozusagen die Grundlagen gelegt, einfach indem sie das auch vorgelebt haben. Haben die das auch aktiv gefördert, dass sie da Instrumente lernen? Haben sie selber Unterricht gegeben? Wie war das?
Ja, also ich hatte relativ lange bei meinem Vater Klavier und auch erst Orgelunterricht. Später haben wir dann auch beide gemerkt, dass das sehr auch manchmal problematisch, Kinder bei Eltern Unterricht zu haben. Und ich war dann auch ganz froh, auch im Nachhinein, dass meine Eltern dann die Entscheidung getroffen haben, mich zu anderen Lehrern auch noch zu geben, einfach um andere Einflüsse zu bekommen. Und das hat mir auch sehr gut getan.
War auch das Sprechen über Musik dann bei Ihnen zu Hause was Wichtiges?
Ja, das bringt es natürlich mit sich, jetzt nicht auf einer musikwissenschaftlichen Ebene, obwohl sich mein Vater damit auch immer sehr auseinandergesetzt hat. Natürlich war das ein Teil des Ganzen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das als einen besonders wichtigen Teil empfunden habe und auch im Nachhinein so sehe, sondern das hat sich so ergeben sozusagen.
Was waren das für Gespräche? Mensch, der so und so, der hat aber toll am Klavier gespielt.
Genau, also da ging es zum Beispiel um Sänger, die man bei einem Oratorium, also wenn mein Vater zum Beispiel Weihnachtsoratorium gemacht hat und da war ein Sänger, der mir besonders gut gefallen hat, dann habe ich sozusagen davon geschwärmt und dann hat mein Vater beispielsweise gesagt, ja, der kommt nächstes Jahr wieder und singt dann die Matthäus-Passion. Da habe ich mich da schon drauf gefreut und habe dann irgendwann, da war ich noch ziemlich jung, einen der Sänger drauf angesprochen, wann er denn wiederkäme, was natürlich so ein bisschen schwierig ist, wenn man sozusagen beginnt, die Engagements schon vorwegzunehmen.
Mal kurz und knapp auf den Punkt gesagt, was war das für eine Kindheit? Wie haben Sie Ihre Kindheit in Erinnerung?
Die Kindheit habe ich sehr entspannt in Erinnerung, weil wir sind zwar dreimal umgezogen, aber ich hatte nie Probleme, mich da an den neuen Orten wieder einzuleben. Also als erstes in Kitzingen gewohnt. Dort in der Nähe bin ich auch geboren. Meine Mutter ist ja Krankengymnastin und die war dort in einem Krankenhaus in der Nähe tätig. Dort hat sie mich dann auch zur Welt gebracht. 4 Jahre später sind wir nach Regensburg gezogen. Da habe ich meine Kindheit, jetzt werden natürlich alle denken, ah, Regensburger Domspatzen. Aber ich bin ja evangelisch, also kamen meine Eltern nie auf die Idee, mich zu den Domspatzen zu schicken. Wir waren also in Regensburg, wo mein Vater an der Neupfarrkirche Kantor war. Und dort habe ich meine Kindergartenzeit verbracht und die ersten 2 Klassen meiner Grundschulzeit. Dann sind wir nach Wiesbaden gezogen und beziehungsweise erst in einen Vorort, wo die Grundschulzeit zu Ende ging. Dann habe ich noch 2 Jahre, bin ich immer in die Stadt Wiesbaden gependelt. Da war am Gutenberg-Gymnasium, habe ich da mein Abitur dann gemacht. Und nach weiteren 2 Jahren, 1978, sind wir dann nach Wiesbaden gezogen. Da habe ich eigentlich meine Teenagerzeit, könnte man sagen, komplett verbracht, inklusive des Zivildienstes.
Und immer all diese Stationen waren eben ganz stark von Musik geprägt, das haben wir gesagt. Und da könnte man natürlich jetzt denken, kein Wunder, dass der Mann bei diesem familiären Hintergrund Berufsmusiker geworden ist. Das klingt ganz naheliegend. Allerdings wäre es beinahe anders gekommen. Wie und warum, das sagen wir gleich. Weiter geht's mit Domradio Menschen. Und unser Mensch heute ist ja Florian Ludwig, der Generalmusikdirektor von Hagen. Herr Ludwig, sind Sie gerne in die Schule gegangen?
Ja, ich bin immer sehr spät aufgestanden, das weiß ich noch. Schule ging um 8.10 Uhr los, ich hatte 600 Meter und ich bin immer um 10 vor 8 aufgestanden und war dann immer gerade so pünktlich. Und wenn ich zu spät war, dann habe ich schrecklich, das muss ich immer gestehen, immer eine Ausrede gebraucht, die manchmal gestimmt hat, aber nur ganz selten, dass ich nämlich meinem Vater noch beim Einregistrieren an der Orgel helfen musste. Und das habe ich besonders meinem Lateinlehrer, der irgendwie musikaffin war, dann gesagt. Also da habe ich die Musik mal missbraucht.
Und das wurde dann so
durchgewunken. Das wurde dann so durchgewunken, ja. Ansonsten bin ich sehr gerne in die Schule gegangen.
Lassen Sie mich raten, Ihr Lieblingsfach war Musik?
Nee, das würde ich gar nicht so sagen. Also in Musik hatte ich natürlich immer, da hatte ich einfach immer einen Vorteil natürlich, weil ich das meiste schon wusste. Ich habe aber besonders dann 2 Lehrer gehabt, die mich da sehr beeindruckt haben, und zwar einen Mathematiklehrer, der mich tatsächlich für Mathematik auch begeistert hatte. Da weiß ich noch, da habe ich in der ersten Arbeit bei ihm habe ich eine 6 geschrieben und hatte dann in der nächsten Arbeit eine 2. Das war irgendwie eine ganz komische Notenfolge. 6, 2, 2, 1, 3 minus. Also das war irgendwie, das ist mir im Gedächtnis haften
geblieben.
Erinnern
Sie sich bis heute daran.
Und der hat es aber geschafft, mich wirklich für Mathematik und dann auch für Physik zu begeistern. Und ein Deutschlehrer, der viel weniger ein Deutschlehrer war und Geschichtslehrer war auch, als so eine Art Professor. Also der hat eigentlich Vorlesungen gehalten im Unterricht, die mir als Schüler, wir haben uns da dann, ja, also den hat man irgendwie nicht ernst genommen. Man hat unglaublichen Respekt vor dem Wissen gehabt. Aber das war was, was einen in der Schule gar nicht so berührt hat. Aber der hat mich dazu gebracht, dass ich nachher im Zivildienst tatsächlich den kompletten Goethe, Schiller und Lessing gelesen habe, während ich im Bus von einer Station zur nächsten fuhr, weil ich einfach von dem mitgenommen habe, diese Begeisterung für Literatur, Geschichte und Kunst auch und die Querverbindung, das war so toll. Der sprang also im Deutschunterricht von Goethes Faust auf die Geschichte der damaligen Zeit und schuf also Querverbindungen, also fachübergreifend gedacht und eben überhaupt kein Fachidiot.
Das ist wahrscheinlich auch was, von dem Sie dann bis heute profitieren, so ein Allgemeinwissen.
Das ist eben der Punkt, also das Allgemeinwissen. Allgemeinwissen war bei uns in der Familie immer, mein Vater hat das immer sehr hochgehalten, da bin ich ihm auch sehr dankbar für, also da hat er uns eine Menge mitgegeben auch. Aber das waren eben auch solche Lehrer, die dann dafür gesorgt haben, dass man diese Begeisterung mitnahm. Ich weiß nicht, ob heute in den engen Lehrplänen so ein Lehrer überhaupt eine Chance hätte, was ich sehr schade finde, weil ich finde gerade diese Leute, die begeistern für ihr Fach, auch wenn sie vielleicht in der Schule noch nichts bewirken, sie bewirken im Nachhinein einfach, dass Leute sich daran erinnern, da hat sich doch jemand für begeistert. Das kann doch nicht schlecht sein. Und das war eben bei mir so, dass dieser Lehrer speziell für Literatur eben eine ganze Menge ausgelöst hat.
Und das erleichtert Ihnen Ihre Arbeit ja vielleicht bis heute, ne? Wenn Sie die Entstehungszeit einer Oper zum Beispiel anders einschätzen können.
Natürlich, ja. Also das ist etwas, was für mich auch ganz wichtig ist, auch die Umgebung, um ein Musikstück mit aufzunehmen. Also nicht nur das zu erfassen, was der Komponist wollte, was natürlich eine der allerwichtigsten Sachen ist, den musikalischen Gehalt zu erfassen, wie vermittle ich diesen musikalischen Gehalt. Darüber hinaus eben auch viel über die Dinge zu wissen, die so in der Umgebung entstanden sind und die vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, dass dieses Musikstück entstanden ist. Ab Beethoven ist das ja so, dass die Klassik auch nahezu politische Formen öfters angenommen hat. Gerade in Beethovens Revolutionssinfonien ist das der Fall. Ich mache jetzt im Mai das erste Mal Fidelio, wo ich mich sehr drauf freue, also diese Befreiungsoper. Und da spielen natürlich politische Dinge in der damaligen Zeit eine ganz große Rolle.
Sind wir schon wieder bei der Musik gelandet? Wir müssen aber nochmal zurück. Und zwar in die Zeit, also Sie haben dann Abitur gemacht, ich glaube, es in Wiesbaden war es.
Genau, 1989, ja.
Und danach haben Sie sich entscheiden müssen: Gehe ich zum Bund oder mache ich Zivildienst? Sie haben sich für den Zivildienst entschieden. Mhm. Warum?
Ja, also das war eine ganz klare Gewissensentscheidung, muss ich sagen, weil ich heute immer auch noch der Auffassung bin, dass Konflikte grundsätzlich mit Waffen nicht zu lösen sind, sondern sie durch Waffen noch schlimmer werden. Natürlich ist es in der Realpolitik immer so, dass man dieses Drohpotenzial leider immer noch braucht, gar keine Frage. Und ich schaue da auch nicht dran vorbei, aber für mich selber muss ich einfach sagen, dass ich diesen Weg nie in Erwägung hätte ziehen können. Und damit muss man sich ja letztendlich auseinandersetzen, wenn man diese Entscheidung trifft. Und deshalb habe ich mich ganz klar für den Zivildienst entschieden.
Was genau haben Sie dann gemacht?
Ich hatte erst eine Stelle an einer Kirche, hätte haben sollen, die fiel dann überraschenderweise weg und dann musste ich mir knallauffall was anderes suchen und dann bin ich beim Malteser Hilfsdienst gelandet, beim sogenannten mobilen sozialen Hilfsdienst. Das bestand dann aus allem, also von Fensterputzen bis zu Schwerstbehindertenpflege. Also ich habe wirklich alles mitgekriegt in diesen anderthalb Jahren. Und das war eine sehr heftige Zeit, aber auch sehr lehrreich und für mein späteres Leben, glaube ich, auch nicht negativ.
Warum war die heftig und warum war die lehrreich, diese Zeit?
heftig, weil man natürlich mit Problemen sich auseinandersetzen musste, mit denen man sich vorher gar nicht beschäftigt hatte. Also gerade in Körperpflege, Dinge bei behinderten Menschen oder so, das war einfach, da musste man natürlich sehr nah an die Leute ran, was man vorher natürlich einfach nicht gewohnt war, was ich auch vorher nicht gewohnt war. Und das sind natürlich Erlebnisse, die lassen einen zumindest nachdenken, auch über das Leben an sich, über Sterblichkeit. Das ist was man als junger Mensch ja nicht unbedingt so in erster Reihe, wo man in erster Reihe drüber nachdenkt. Und genau aus dem Grund war es auch lehrreich natürlich, weil man eben anfing nachzudenken.
Lehrreich waren natürlich dann auch Ihre Busfahrten, haben Sie uns gerade schon erzählt. Genau. Sie haben den kompletten Schiller und Goethe gelesen während dieser Zeit. Sehr, sehr praktisch auch für später. Nach dem Zivildienst haben Sie sich dann an der Universität eingeschrieben, allerdings erstmal nicht für Musik, Wissenschaften oder sowas in der Richtung, sondern für Physik und Astronomie. Und warum, das erklären Sie uns gleich. Die Sterne, die Planeten, der Weltraum. Unser Studiogast heute, Florian Ludwig, der hat sich als junger Erwachsener sehr für Astronomie interessiert. Und dann tatsächlich auch Astronomie und Physik studiert. Warum, Herr Ludwig, erstmal die Naturwissenschaft und nicht die Musik, was naheliegend gewesen wäre?
Weil ich mich in der Kindheit begonnen habe, für Astronomie zu interessieren. Vielleicht Auslöser waren auch 1977 die Voyager-Sonden, die also Jupiter und Saturn erreicht haben. Die Bilder, die haben mich einfach unglaublich fasziniert. Und das hat dazu geführt, dass ich mich dann später in der Schulzeit tatsächlich sehr damit auseinandergesetzt habe. Es war ein sehr großes Hobby von mir.
Und Sie wollten als Kind ja auch schon Astronaut werden, ne?
Genau, ja. Und das hat dann also dazu geführt, dass ich mich tatsächlich erstmal für ein naturwissenschaftliches Studium entschieden habe.
Und das komplette Grundstudium dann haben Sie ja durchgehalten.
Genau, das habe ich durchgehalten. Nicht ganz alle Prüfungen gemacht zum Vordiplom, weil ich dann gleichzeitig Aufnahmeprüfungen an zwei Musikhochschulen gemacht habe, schon für Dirigieren. Und dann eben tatsächlich umgeschwenkt habe. Ich habe einfach während des Studiums gemerkt, dass ich mehr Musik mache, als ich Physik mache und Astronomie. Und dann habe ich gedacht, vielleicht sollte ich Hobby und Beruf vertauschen. Das habe ich getan.
Mhm. Vielleicht müssen wir kurz noch sagen, dass Sie natürlich nie aufgehört hat, Musik zu machen. Zum Beispiel Ihr Studentenjob war Organist in der Kirchengemeinde in München, wo Sie studiert haben.
Tatsächlich. Da habe ich also mir sozusagen nebenbei noch was verdient und war dort sonntäglich immer unterwegs, habe da auch schon eine eigene Konzertreihe angefangen und war als Organist sozusagen fleißig die ganze Zeit, habe mir auch ein kleines Orchester zusammengestellt, also es ging schon sehr vieles in Richtung späterer Beruf, nur die Konsequenz jetzt das Hobby zum Beruf zu machen, die habe ich dann erst nach dem Vordiplom gezogen.
Das heißt, das war eine Entscheidung, die doch relativ lange in Ihnen gereift ist.
Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass mein Vater überhaupt nicht begeistert war, dass ich in Richtung Musik ging. Also der hat doch eine Zeit lang gebraucht, bis er das irgendwie verarbeitet hatte.
Könnte man jetzt auch wieder denken, komisch, der Mann war doch selbst Kantor und offensichtlich ja auch ganz erfolgreich und auch aus Leidenschaft. Ja. Warum wollte der das für sein Kind nicht?
Weiß ich nicht, da müssten Sie ihn selber fragen, aber ich kann es mir bis heute nicht so ganz erklären. Ich weiß nicht, ob er selber in seinem Beruf nicht hundertprozentig glücklich war, das glaube ich eigentlich nicht. Vielleicht hat er das für mich einfach nicht so gesehen. Aber zum Glück ist man sein eigener Mensch, kann seine eigenen Entscheidungen irgendwann auch treffen und die habe ich dann getroffen und sie bis heute nicht bereut.
Und Sie haben sich dann ja fürs Dirigieren interessiert. Warum Dirigieren? Ist das sowas wie die Königsdisziplin in der Musik?
Oh, Königsdisziplin würde ich gar nicht sagen. Klingt immer so, Dirigent, da wird man dann immer so schnell als Diktator und der, was man da alles hört, Erster untergleichen. Es hat mich einfach fasziniert, weil das Instrument eines Dirigenten eben lebende Menschen sind.
Hatten Sie denn schon Dirigiererfahrung?
Ich habe nur einmal bei unserem Schulorchester ein Stück von mir selbst dirigiert. Da hat mich also unsere Orchesterleiterin einfach dann vors Orchester geschoben und gesagt, so, das dirigierst du jetzt selbst. Ich hatte natürlich meinen Vater immer mal gesehen beim Dirigieren, aber ansonsten hatte ich keine Dirigiererfahrung. Ich habe natürlich vor der Aufnahmeprüfung dann kräftig Dirigierunterricht genommen, weil man muss bei der Aufnahmeprüfung schon deutlich weiter sein als dieses Stadium, was ich damals hatte. Und das hat eben auch in beiden Hochschulen, in Dresden und in München habe ich Aufnahmeprüfungen gemacht, bei beiden Hochschulen dann funktioniert.
Und Sie hatten, bevor Sie sich da beworben haben, Ihrem Vater das sozusagen gestanden, du, ich habe mich da jetzt doch beworben und der hat Sie jetzt nicht gerade ermutigt, sondern eher so nochmal so ein bisschen gewarnt, diesen Schritt zu gehen, ne?
Ja, gewarnt ist nett gesagt, da kam der Spruch. Ja, also die Aufnahmeprüfung wirst du eh nicht bestehen und wenn du sie bestehst, dann hast du nie die Ellbogen, dich in dem Beruf durchzusetzen. Das ist natürlich schon, da muss man schlucken als junger Mensch, ist klar. Aber ich habe das trotzdem durchgezogen und das war auch richtig so, weil ich auf jeden Fall die Begabung dazu hatte, dieses Studium zu absolvieren, erfolgreich zu absolvieren und denke auch, der Berufsweg zeigt, dass ich jetzt damit nicht total falsch lag.
Also ohne das jetzt so blöd psychologisieren zu wollen, aber glauben Sie, dass das auch so ein bisschen so eine Jetzt-erst-recht-Reaktion in Ihnen ausgelöst hat? So, dem zeige ich, dass er da nicht recht hat?
Das weiß ich gar nicht, weil zu dem Zeitpunkt hatten sich meine Eltern getrennt und ich glaube, dass das dann eher, also dass mir das auf eine gewisse Weise sogar egal war, was jetzt mein Vater dazu meinte, dass jetzt Dirigieren machte. Was wieder dagegen spricht, ist, dass ich zuerst heimlich Dirigierunterricht genommen habe. Also da sollen sich dann die Psychologen irgendwann mal drüber unterhalten.
Fakt ist, das haben sie uns auch gerade schon gesagt, gleich für 2 Aufnahmeprüfungen angemeldet, München und Dresden. Die haben tatsächlich sogar beide bestanden. Sich am Ende für München entschieden. Und was aus diesem 2. Studium an der Münchner Musikhochschule geworden ist, das erzählen Sie uns dann gleich im nächsten Teil von Domradio Menschen. Zur vollen Stunde hören wir aber erst noch das Wort, das Sie uns mitgebracht haben.
Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche.
Am Mikrofon bin weiter ich, Hilde Regeniter. Zu Gast ist weiter der Dirigent und Generalmusikdirektor von Hagen, Florian Ludwig. Und den Satz, den wir gerade gehört haben, Herr Ludwig, den haben Sie mitgebracht. Von wem stammt dieses Zitat?
Es stammt von einem Kollegen sozusagen von mir, nämlich Gustav Mahler, einem der berühmtesten Dirigenten, was die wenigsten wissen, aber vor allem auch natürlich einer der bedeutendsten Komponisten des 19., 20. Jahrhunderts. Und ist für mich einer der Sätze, die mein Berufsethos am besten umschreiben.
Warum? Können Sie das nochmal ausführen?
Weil man beim Musikmachen sehr häufig damit konfrontiert ist, dass man den Satz hört, ja, das machen wir doch seit 30 Jahren so oder das war doch schon immer so. Also wir haben das schon immer so gespielt. Und es bei Musik immer wieder darum geht, es neu zu entdecken. Das Entscheidende steht ja oft gar nicht in den Noten und man muss sich auch selber immer wieder als Künstler natürlich hinterfragen, spiele ich das oder dirigiere ich das noch richtig? Passt das zu mir noch? Passt das zu dem Stück? Sagt das das aus? Wie reagiert das Publikum darauf? Ich finde zum Beispiel eine ganz spannende Frage, wie Musik in verschiedenen Zeiten auf Menschen wirkt. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt dieses Satzes. Also ich muss nicht eine Aufführung von 1760 rekonstruieren, sondern ich muss die Wirkung dieser Musik von 1760 rekonstruieren. Und das so, dass sie die Wirkung hervorbringt, die sie eben für ein heutiges Publikum hervorbringen soll.
Das sagt Florian Ludwig, der Hagener Generalmusikdirektor ist gleich weiter unser Gast bei Domradio Menschen und als nächstes, da erzählt er uns von seinem Studium des Dirigierens und der Liedbegleitung. Das Instrument des Dirigenten ist ein lebendiger Organismus. Was bedeutet das für den Dirigenten? Diese Frage möchte ich gern unserem heutigen Menschengast stellen. Florian Ludwig, er ist nämlich selbst Dirigent. Also was für Fähigkeiten muss ein Dirigent unbedingt mitbringen und oder erwerben?
Also der Beruf des Dirigenten bietet sehr viel, sehr verschiedene Möglichkeiten für ausgeprägte Fähigkeiten in diversen Richtungen. Natürlich braucht man eine Musikalität für diesen Beruf. Natürlich braucht man Fachwissen, was die Instrumente angeht, was Schlagtechnik angeht. Man muss körperliche Fähigkeiten haben, gerade was das Zeigen von Musik anbetrifft. Man muss tatsächlich auch eine körperliche Fitness haben, denn so eine 4-Stunden-Oper durchzudirigieren, das erfordert eben auch eine gewisse körperliche Fitness, die einhergeht dann mit einer geistigen Fitness, weil man muss eben diese 4 Stunden dann auch wirklich dabei bleiben. Also es gibt keinen Moment, wo man da mal abschalten kann und sich zurücklehnen kann. Und dann gehört natürlich auch Menschenkenntnis dazu. Man muss mit Menschen umgehen können, man muss Menschen motivieren können, man muss Problemlösungen anbieten können, kompromissfähig sein. Also es gibt eine ganze Palette von Sachen, die man lernen muss, die man aber auch eine ganze Palette von Dingen, die man mitbringen muss.
Ich wollte gerade sagen, viele Sachen kann man da vielleicht in so einem Studium nicht so einfach lernen. Ne?
Sicher, wobei ich der festen Meinung bin, dass Dirigieren, dass das Entscheidende auch erstmal ein wirklich solides Handwerk ist, also was man auch lernen kann. Wobei viele Kollegen sagen, und dem stimme ich auch zu, Taktschlagen kann man irgendwie in 2 Stunden lernen. Aber das, was den Dirigenten dann ausmacht und was das Zeigen von Musik anbelangt, dazu braucht es eigentlich ein ganzes Leben, um das zu lernen.
Für alle, die das nicht so genau wissen, so wie ich, also Sie haben jetzt von Taktschlagen, ist klar, macht Sinn, dann aber Musik zeigen. Also es gibt so eine richtige Dirigentensprache, die international verständlich ist. Wie ist das?
Ich glaube gar nicht, dass es eine festgelegte Dirigentensprache gibt, sondern es gibt einfach Menschen, die die Fähigkeit haben, Musik tatsächlich zu zeigen und so, dass es jedes Orchester, was spielt, auch versteht. Vor allem natürlich jedes professionelle Orchester. Das ist vollkommen klar, dass es mit professionellen Orchestern natürlich viel besser funktioniert, weil die auch sehr verschiedene dirigentische Sprachen gewohnt sind.
Aber es gibt
es dabei
da keine
kein
richtige Sprache?
Festgelegtes Repertoire an Schlägen, sondern es gibt dann wirklich natürlich eine Schlagtechnik, die zeigt, hier ist die 1, hier ist die 2, hier ist die 3, hier ist die 4 im Takt. Also so, dass man eine rein metrische Organisation hat. Aber darüber hinaus, wo es lauter wird, wo die Schwerpunkte in der Musik sind, wie die Musik gestaltet wird, das macht, glaube ich, jeder Dirigent sehr individuell. Und je überzeugender das ist, und ich bin der Meinung, je besser das zu ihm selber passt, also je mehr er von sich selber dort preisgibt, desto besser kommt es tatsächlich auch an.
Das haben Sie im Studium zum Teil gelernt, was Sie nicht schon mitgebracht haben. Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist ganz praktisch eigentlich. Und ich hatte auch einen Lehrer, der sehr am Handwerk orientiert gearbeitet hat. Wir haben an 2 Klavieren erst tatsächlich dirigiert. Er saß vor uns, hat in den Spiegel geschaut. Wir haben auch in den Spiegel geschaut. Wir haben sozusagen unsere Kommilitonen an den beiden Klavieren dirigiert und dann hat er dankenswerterweise dafür gesorgt, dass wir sehr viel mit unserem Instrument im Orchester arbeiten konnten. An ganz verschiedenen Stellen mit den Münchner Symphonikern, aber auch mit dem Philharmonischen Orchester in Bad Reichenhall. Ich habe dort zum Beispiel über 70 Konzerte im Studium dirigiert, Konzerte, die teilweise ohne Probe stattgefunden haben, weil das Orchester das Repertoire dort fest spielt und man im Konzert dann eben zeigen muss, kann man es zeigen oder nicht.
Das ist ja auch was, wo man ganz naiv denken würde, das kann doch nicht gehen, wenn die sich gar nicht kennen. So ein Dirigent muss doch sein Orchester kennen.
Genau, ja, und das ist eben der Punkt, der das Ganze so faszinierend macht. Es geht tatsächlich. Also man kann tatsächlich ein Orchester nur durch Gestik dazu bewegen, bestimmte Dinge zu tun. Und natürlich ist es etwas anderes, wenn man ein Orchester sehr gut kennt, wenn man auch die Menschen sehr gut kennt. Deshalb schätze ich langfristige Beziehungen mit Orchestern viel mehr als das kurzfristige Gastieren, weil ich eben finde, dass es entscheidend ist, auch die Menschen in einem Orchester zu kennen, mit ihren Sorgen, mit ihren Konflikten, mit dem, was dahinter steht, mit ihren musikalischen Fähigkeiten, um dann tatsächlich auch so ein Orchester weiterzuentwickeln.
Sie haben Orchesterdirigieren studiert, aber auch Liedbegleitung. Da muss ich jetzt nochmal etwas dumm nachfragen. Heißt das einfach, einen Sänger, der ein Lied interpretiert, an einem Instrument zu begleiten?
Genau, am Klavier. So könnte man das sagen. Wobei man ja da immer, der Begriff Liedbegleitung ist ja dann schon sozusagen etwas abschätzig. Also Liedbegleitung ist für mich deshalb so interessant, weil gerade beim Kunstlied, wenn man jetzt Schubert nimmt oder Schumann, um die beiden bedeutendsten zu nennen, ist das immer ein Duo, was da fungiert. Und da haben beide natürlich nicht nur Mitspracherecht. Man spricht davon, den Sänger zu begleiten, aber letztendlich ist es ein musikalisches Miteinander im Idealfall. Und ich habe jetzt gerade in Dortmund letzte Woche ein Konzert gehört von einem guten Freund von mir, von Christian Gerhaer, mit seinem Liedbegleiter Gerold Huber. Und die spielen seit der Studienzeit zusammen. Und was die an Einheit erreicht haben, das ist, glaube ich, höchstes künstlerisches Können und Glück. Das fand ich wirklich wieder so tief beeindruckend und deshalb hat mich Liedbegleitung eben immer auch fasziniert, weil das wirklich zwischen 2 Künstlern dann abläuft und man bringt tatsächlich etwas Gemeinsames nachher fürs Publikum zustande.
Was war das jetzt für eine Entscheidung gewesen im Rückblick? Sie konnten sich jetzt Ihrer Herzensmaterie komplett widmen, auch beruflich in Anführungsstrichen, nämlich der Musik. Haben Sie da schnell gemerkt, ja, das ist es, also auch im Unterschied zu diesem Physik-Astronomie-Studium vorher?
Ja, da gab es tatsächlich keinen Zweifel. Also das ging sehr schnell, ich habe einfach sehr schnell gemerkt und mich da mit vollem Elan auch reingeschmissen. War dann auch an der Hochschule sehr aktiv und auch, glaube ich, daran, dass ich dann sehr schnell nach dem Studium eine Stelle gefunden habe, zeigt einfach, dass die Entscheidung auch richtig war.
Sie haben das gerade schon gesagt, schon während des Studiums haben Sie viel Praxis gehabt. Sie haben 70 Konzerte dirigiert. Sie haben, glaube ich, auch Musiktheaterproduktionen schon geleitet. Mhm. Auch das ein Praxistest.
Natürlich, ja. Das, da ich ja mich dann sehr für Oper begeistert habe, auch war das natürlich auch ein Punkt, der mir sehr wichtig war. Und dann habe ich sowohl in München als auch am Forum Junges Musiktheater in Hamburg Produktionen geleitet und habe so relativ schnell auch die Abläufe im Musiktheater kennengelernt, was nachher für meinen Berufseinstieg sehr wichtig war.
Sie haben nach dem Abschluss dieses Musikstudiums diverse Stipendien bekommen, als Assistent namhafter Dirigenten gearbeitet. Sie hatten auch einen Studienaufenthalt in den USA, sie waren in Finnland unterwegs und sind dann schließlich am Nationaltheater Mannheim gelandet. Bevor wir mehr davon erzählen, haben Sie uns nochmal was Klassisches mitgebracht.
Ja, das ist sozusagen die erste Oper, die ich wissentlich gehört habe. Nicht die ganze Oper, keine Angst, sondern nur die Ouvertüre und zwar von Wolfgang Amadeus Mozart, die Entführung aus dem Serail, hier gespielt von Concerto Köln, ganz lokal patriotisch, geleitet von Werner Erhardt.
Die Zauberflöte, Così fan tutte, Hänsel und Gretel, alles Aufführungen, die Sie, Florian Ludwig, unser Menschengast heute, am Nationaltheater Mannheim geleitet haben. Herr Ludwig, da waren Sie als Dirigent und Solorepetitor angestellt. Was bitte ist ein Solorepetitor?
Das ist derjenige, der am Klavier mit den Sängern ihre Rollen einstudiert und der dann im Probenprozess für eine Premiere das Stück musikalisch während der szenischen Proben eben am Klavier begleitet. Das heißt, wenn das Orchester bei den Proben noch nicht dabei ist, sondern eben klein die szenischen Abläufe hergestellt werden, dann ersetzt dieser Solorepetitor an einem Klavier das gesamte Orchester.
Kann man sagen, das war sozusagen jetzt Ihre erste Festanstellung, Ihr erster richtiger Job in Anführungsstrichen im Anschluss an das Studium?
Ja, das war mein erster richtiger Job im Anschluss an das Studium. Ganz bestimmt auch Lehrjahre für mich. Also das Studium ging für mich im Prinzip weiter, bezahlt, sehr gering bezahlt, wie das halt an den deutschen Theatern so ist. Also mein Anfangsgehalt war niedriger als das der städtischen Müllabfuhr, das weiß ich damals also noch genau. Trotz dieses wirklich aufreibenden Jobs, das muss man wirklich sagen, also an so einem Theater wie Mannheim, da brummt der Laden und man ist also täglich, sitzt mehr als 8 Stunden am Klavier, muss dazwischen noch üben. Also es gab so Fälle, wo mir der Studienleiter, das ist sozusagen derjenige, der die Pianisten einteilt, dann gesagt hat, ja, morgen haben wir eine Rosenkavalier-Probe. Rosenkavalier ist so ungefähr eines der schwersten Stücke, die es zu spielen gibt. Erster Akt kommt dran, wir haben 2 Gäste, können Sie das spielen? Und dann wusste man ja, jetzt sitze ich von 23 Uhr bis 4 Uhr nachts am Klavier und übe Rosenkavalier, um morgens diese Probe spielen zu können. Und das auf der einen Seite natürlich sehr anstrengend, aber auf der anderen Seite auch ganz faszinierende Jahre, weil man unglaublich viel mitbekommen hat, diese Abläufe bis ins Detail miterlebt hat und entdeckt hat, wie so ein Stück in so einer Opernaufführung eigentlich entsteht, was auch Normalsterbliche, wenn man es mal so sagt, das normalsterbliche Publikum gar nicht so mitbekommt, was da alles dahinter steckt, damit am Abend der, wie man in der Theatersprache sagt, der Lappen hochgeht.
Die Besonderheit am Nationaltheater Mannheim, das haben Sie mir gesagt, ist, dass es ein sehr, sehr großes Repertoire hat. War das für Sie auch so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser?
Ja, natürlich. Also wenn man dann in kurzer Zeit eben viele Stücke hintereinander spielen muss, dann ist das eine große Herausforderung. Wobei ich dem Studienleiter Hermann Emmerling unglaublich dankbar bin, der mich und meine Kollegen immer sehr, sehr fürsorglich auch eingeteilt hat. Also der hätte uns eben nie auch Dinge zugetraut, die wir nicht hätten leisten können. Er wusste, dass da immer eine Menge Arbeit dahinter steckt, aber er hat uns eben auch immer in Schutz genommen, wenn es darum ging, etwas, was unmöglich ist, zu verhindern. Und von daher war das eine sehr, sehr schöne Zeit.
Ihre nächste Station, die war dann das Theater Bremen. Da haben Sie erst als zweiter, später auch als erster Kapellmeister diverse Musicals geleitet und auch eine ganze Reihe von Opern. Und entschuldigen Sie, dass ich da jetzt nochmal drauf zurückkomme, aber hatten Sie nicht allerspätestens da das Gefühl, so, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe ja wohl jetzt bewiesen, dass mein Vater nicht recht hatte. Ich habe wohl die Ellbogen, mich durchzusetzen.
Ach ja, ich glaube, dass das gar nicht so eine vordergründige Rolle dann für mich gespielt hat, weil ich einfach froh war, dass ich beruflich für mich was erreicht habe und dass mir der Beruf Spaß macht. Ich glaube, das ist Belohnung genug. Da ging es mir sicher nicht ums Recht haben. Bremen war für mich eine Station, wo ich dann wirklich das erste Mal auch den Beruf des Dirigenten richtig ausleben konnte. Ich hatte das Glück, dass ich in Mannheim eben von der damaligen Leitung auch schon sehr viel zugetraut bekam. Also ich habe Opernvorstellungen dort auch schon geleitet. Nun muss man sich das so vorstellen für einen jungen Dirigenten, dass es auch immer, das ist dann wirklich der Schmiss ins kalte Wasser. Man kriegt also gesagt, sie dirigieren die und die Vorstellung und dann steht man an dem Abend vor dem Orchester, hat aber mit dem Orchester vorher keine Probe gehabt. Also man leitet eine Opernvorstellung, weil man weiß, was der Dirigent, der vor einem dirigiert hat, gemacht hat und bringt dann diesen Abend musikalisch inspirierend hoffentlich und mit der nötigen Sicherheit über die Bühne. Und das ist mir bei den ersten Vorstellungen und danach auch sehr gut gelungen, so dass ich da sehr viele Möglichkeiten zum Dirigieren bekam. Und das war sicher einer der Punkte, die dazu geführt haben, dass ich in Bremen engagiert wurde. Und in Bremen konnte ich dann das erste Mal tatsächlich auch eine eigene Produktion vom Nukleus des Wir machen das Stück bis zur Premiere eben bringen. Das war damals das Musical Cabaret von Ebb und Kander und mit einem fantastischen Regisseur, mit dem ich heute auch noch Kontakt habe, Helmut Baumann, der war lange Jahre Intendant des Theaters des Westens in Berlin und ist einer der besten Regisseure, die ich je kennengelernt habe, der wirklich Dialoge inszenieren kann wie kein zweiter. Und das war für mich eigentlich ein Geschenk, mit so jemand dann auch meine erste Produktion zusammen erarbeiten zu dürfen.
Sie haben mir eben im Vorgespräch noch gesagt, es gibt so ganz bestimmte Momente während beziehungsweise auch vor oder danach, nach der Aufführung. Vielleicht können Sie das nochmal sagen. Was sind diese wichtigen, vielleicht auch verzauberten Momente für einen Dirigenten?
Ja, verzauberten, vielleicht da erinnere ich mich jetzt, bringen Sie mich jetzt gerade drauf, an ein eher trauriges Ereignis. Und zwar waren das die Anschläge vom 11. September. Ich glaube, wir wissen ja alle, wo wir an dem Tag waren, was wir gemacht haben. Ich weiß das auch. Ich saß eben auf meiner Couch und habe mit einer Kollegin telefoniert, die die Choreinstudierung für Cabaret machte. Und wir haben also das Gespräch immer wieder unterbrochen, weil wir im Fernsehen mitbekommen haben, was da war. Und wir haben dann als Ensemble in Bremen damals ein Mozart-Requiem auf die Beine gestellt mit unserem Chor, unserem Orchester, was ich leiten durfte. Und ich erinnere mich sehr gut an den Moment, als dieses Stück vorbei war und wir sozusagen die Stille da hatten, die wirklich sehr, sehr intensiv war und wo auch klar war, es wird jetzt, soll auch keinen Applaus geben. Das war sicher einer der ergreifendsten Momente, die ich erlebt habe, so wie es dann auch immer wieder ergreifend ist, wenn man nach der Aufführung vom Brahms Requiem oder von Mahlers Neunte oder von Wagners Tristan einfach diese Stille erlebt, in der man der Musik nachhängen kann, den Gedanken nachhängen kann. Und bei diesem speziellen Anlass war das halt vielleicht klar, das bringt das mit sich, nochmal besonders intensiv zu erleben. Und ich bin dann damals einfach langsam vom Podium gestiegen und habe dem Konzertmeister die Hand gegeben und bin ganz langsam von der Bühne gegangen. Aber das sind schon sehr intensive Momente.
Das war während ihrer Zeit in Bremen. Es folgten dann eine Reihe internationaler Erfahrungen in Finnland, in Österreich, in der Schweiz. Und dann sind sie 2008 nach Hagen gekommen. Da haben sie schon bei der Taxifahrt zum Vorstellungsgespräch eine etwas einschlägige Erfahrung gemacht mit dem Selbstbild der Hagener. Vielleicht erzählen Sie das nochmal kurz.
Naja, das war, als ich zum Probedirigat fuhr, da habe ich dem Taxifahrer erzählt, was ich gleich machen werde. Und dann hat er gesagt, und Sie wollen wirklich nach Hagen? Und das muss ich sagen, hat sich auf eine gewisse Weise bestätigt, auf eine andere Art wieder nicht. Es gibt einfach in dieser Stadt so ein bisschen das Problem mit dem Selbstbewusstsein.
Das klang ja erstmal nicht so wahnsinnig attraktiv. Sie haben aber den Job bekommen und sind seit Sommer 2008 Generalmusikdirektor des Theaters Hagen und des Philharmonischen Orchesters. Und was Sie da für Erfahrungen gemacht haben, was Ihnen da wichtig ist, das sagen Sie uns gleich. Domradio Menschen, zu Gast ist Florian Ludwig, der oberste Musiker der Stadt Hagen, denn genau das bedeutet, der Generalmusikdirektor einer Stadt zu sein. Herr Ludwig, was sind da Ihre wichtigsten Aufgaben?
Ja, mir obliegt sozusagen die musikalische Verantwortung für erstmal das Philharmonische Orchester Hagen und die musikalische Verantwortung für das Theater Hagen. Das sind zwei Institutionen, die es schon über 100 Jahre gibt in der Stadt. Gleichzeitig ist mit dem Titel Generalmusikdirektor, das ist ja kein Beruf, sondern ein Titel, verbunden, dass man bitte das musikalische Leben der Stadt beleben möge auf ganz unterschiedliche Arten. Es gibt auch viele Mittel und Wege, das unterschiedlich zu bedienen. Ich habe mich schon dafür entschieden, auch in der Stadt immer wieder sehr tätig zu werden, über das Theater hinaus.
Und da müssen wir vielleicht mal
Projekte
kurz dazwischen
anzustoßen.
Schieben, dass Hagen eine der NRW-Städte ist, die unter einem besonders hohen Pro-Kopf-Verschuldung leiden. Die Kassen, die sind seit Jahren schon chronisch leer. Was heißt das jetzt für Sie als Musikdirektor, als Kulturschaffender?
Naja, für mich heißt das wie für alle NRW-Kulturschaffenden, das muss man ja leider sagen. Es ist ja nicht Hagen ist ja beileibe nicht die einzige Stadt, die so dasteht in NRW, sondern es betrifft ja wirklich alle Städte und Hagen ist auch nicht die verschuldetste Stadt. Und es ist doch erstmal positiv, dass in dieser Stadt es ein eigenbespieltes Musiktheater und eben ein Orchester gibt. Und das finde ich erstmal eine sehr, sehr positive Sache. Und ich bin auch den Politikern dafür dankbar, die dafür gekämpft haben, dass es auch weiter so bleiben wird. Und ich hoffe auch, dass das Theater noch sehr viele Jahre weiter besteht. Und auch das Orchester, es gab ja immer wieder dann Meldungen, dass eine Schließung drohe und ich kann eigentlich bestätigen, dass diese Krisen nie so waren, dass sie in anderen Städten nicht auch passiert wären. Also das ist was Hagen vielleicht nicht auszeichnet als Negativum, aber was sehr schwierig ist in Hagen, ist, dass Hagen irgendwie ein Talent hat, diese negativen Dinge dann auch immer nach außen zu publizieren. Also da habe ich eher Probleme damit, weil wenn man Stadtmarketing machen möchte, dann sollte man eher die positiven Dinge nach außen bringen. Und da gibt es eine ganze Menge in Hagen. Und ich denke, da spielt so ein bisschen mangelndes Selbstbewusstsein auch in der Stadt eine Rolle.
Sie selbst sind ja aufgewachsen in Süddeutschland und bis auf Ihre Station in Bremen waren Sie eigentlich auch immer eher im süddeutschen Raum aktiv. Mhm. Als was für eine Stadt erleben Sie vor diesem Hintergrund Hagen oder die Mentalität auch der Hagener und was für Rückwirkungen hat das auf Ihre Arbeit?
Ne, das ist natürlich eine Stadt, die immer noch in einem gewissen Findungsprozess ist. Das betrifft aber eigentlich alle Städte im Ruhrgebiet, die großindustriell geprägt waren und wo einfach ein großer Strukturwandel stattgefunden hat. Den hat ja die Ruhr 2010 auch sehr deutlich thematisiert. Das heißt aber nicht, dass dieser Prozess abgeschlossen ist. Also dieser Strukturwandel spielt nach wie vor eine Rolle. Dieses Wer sind wir? Wo gehören wir hin? Was machen wir? Das sind alles Fragen, die einen beschäftigen und die man natürlich auch im Theater gut thematisieren kann. Ich möchte mich aber gar nicht darauf versteifen, nur solche Themen zu bedienen, sondern es geht sicher darum, einfach einen breiten Repertoireüberblick zu bedienen. Denn was man nicht vergessen darf, ist, das sind einfach alles Menschen, die dieselben Emotionen haben wie die Menschen in Süddeutschland oder Norddeutschland auch, wo es einfach um ganz normale emotionale Bedürfnisse gibt, die man eben befriedigen kann und wo man eben auch Ansatzpunkte bieten kann, wo man Angebote schaffen kann, die die Leute faszinieren und wo die Leute sagen, ja, das hat mir was gegeben, da gehe ich wieder hin.
Kultur also auch als Mutmacher, auch gerade in schwierigen Zeiten.
Definitiv, also Kultur ist ja eine Chance, das hat ja auch gerade die Ruhr 2010 gezeigt und ich glaube, das ist auch die wichtigste Erkenntnis aus solchen Veranstaltungen. Kultur kann eine Chance für diesen Bereich unseres Landes sein, weil hier eben auch sehr viele Menschen auf engem Raum zusammenleben und dieses Zusammenleben natürlich Konflikte hervorbringt. Und Kultur ist ein Mittel, das kulturelle Verständnis ist ein wichtiges Mittel, um dieses Zusammenleben zu ermöglichen. Und darin liegt eben auch eine Chance. Eine Chance liegt aber nicht darin, diese kulturellen Mittel dann zu beschneiden bis zum Gehtnichtmehr. Man muss sich einfach ganz klar darüber sein, dass man an dem Ast sägt, auf dem man sitzt.
Eingangs haben wir schon gesagt, es geht auch immer darum, Publikumskreise zu erschließen, gerade wenn man auf klassische Musik blickt. Das war auch Ihr erklärtes Ziel. Ich möchte mehr Menschen für Klassik begeistern. Wie ist Ihnen das bisher gelungen? Was sagen Sie selbst?
Ich glaube, dass wir da sehr erfolgreich waren. Also das Orchester hat einen fantastischen Stand in der Stadt auch, das Theater. Wir haben ein unglaublich treues Publikum. Da brauchen wir uns hinter niemand verstecken in NRW. Wir haben die niedrigste Pro-Kopf-Bezuschussung der NRW-Musiktheater, was für mich wirklich herausragend ist. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Und dass wir darüber hinaus einfach ein buntes Programm mit diesen begrenzten finanziellen Mitteln, man muss ja auch sagen, dass das Theater in den letzten Jahren immer sehr großem Spardruck ausgesetzt war und auch deutliche Einschnitte erfolgt sind, dass es uns trotzdem gelingt, immer ein buntes Programm und abwechslungsreiches Programm zu zeigen, ist ein Erfolg. Und wir haben natürlich auch Publikumsschichten angesprochen, die vorher mit Theater gar nichts anfangen konnten.
Da habe ich jetzt erst sofort gefragt, wie ist das geglückt? Ich habe aber gar nicht gefragt, wie haben Sie das eigentlich gemacht? Wie haben Sie das denn geschafft?
Da gibt es verschiedene Mittel und Wege. Man kann speziell Angebote natürlich für junge Menschen einmal machen. Es gibt bei uns ein sehr erfolgreich arbeitendes Kinder- und Jugendtheater, das Lutz, betreut von Werner Hahn. Und wir haben eben mit dem Orchester auch sehr viel Familienkonzerte gemacht. Wir haben aber auch Crossover-Veranstaltungen gemacht. Wir haben mit bedeutenden Künstlern aus der Rockszene, wie zum Beispiel John Lord, eine sehr enge Zusammenarbeit, der ja leider vor wenigen Jahren gestorben ist. Mit dem hatten wir sehr erfolgreiche Konzerte und dann auch mit jungen Rockbands, wie zum Beispiel Luxuslärm aus Iserlohn, mit denen wir auch im nächsten Dezember wieder in Iserlohn ein Konzert machen im Parktheater, worauf ich mich jetzt schon sehr freue, weil die Zusammenarbeit mit dieser Band ist wirklich sehr, sehr erfreulich.
Vielleicht gucken wir nochmal auf dieses Crossover. Also das heißt ja, ich lege so Berührungsängste ab zwischen Genres, Klassik also hier, Pop und Rock da.
Ja, eher fürs Publikum. Also ich habe keine Berührungsängste. Das muss ich wirklich sagen. Wenn ich die hätte, dann wäre ich, glaube ich, viel am Platze. Also es geht wirklich darum, Leute zusammenzubringen, die gerne Musik machen. Und das ist in dem Fall mit Luxuslärm überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt ein ganz großes Jugendprojekt, das heißt Magic, mit einem englischen Musikvermittler Barry Russell, der aus Manchester zu uns kommt, der ganz verschiedene Gruppen der Stadt, also eine türkische Gitarrengruppe mit einem Posaunenchor zusammenbringt, gemeinsam mit unserem Orchester. Die haben neulich ein kleines Konzertchen nach einer Vorstellung gemacht und da wird es jetzt immer sogenannte Satellitenkonzerte zu diesem Projekt geben, bis es im Juni dann in unserem dritten Familienkonzert tatsächlich zum Showdown, könnte man sagen, kommt. Und das Projekt geht dann auch weiter. Das haben wir ganz bewusst auf 3 Jahre aufgestellt. Das ist ein Projekt, was sehr nachhaltig ist und was sehr viele Menschen auch in der Stadt wieder zum Musik machen, aber auch zum Musik hören bewegen wird.
Luxuslärm haben Sie angesprochen. Was macht das Besondere der Zusammenarbeit mit Luxuslärm aus?
Dass die Band hochprofessionell ist. Also das muss man einfach sagen, es macht unglaublich Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Jeannie ist eine unglaubliche Frontfrau da vorne. Und wir haben uns bei den jetzigen Konzerten, bei den letzten Konzerten, die wir gemacht haben, auch sehr, sehr gut ergänzt, auch in der Moderation. Also wir haben gemeinsam moderiert und das hat einfach sehr gut funktioniert. Und ich freue mich auch deshalb drauf, weil mit der Band immer möglich ist, ein Crossover in beide Richtungen zu machen. Also wir hatten die schöne Variante, dass zwei von der Band mit unserem Orchester zum Beispiel den Abendsegen aus Hänsel und Gretel gesungen haben. Oder Genie hat eine Arie aus Carmen gesungen in einer Rockfassung. Und wir haben zusammen am Abschluss eines Weihnachtskonzertes mit Blockflöten übrigens
oh je.
Stille Nacht gespielt. Das war wirklich, also das sind so Erlebnisse, die, glaube ich, für alle Zuschauer, auch Zuhörer im Gedächtnis bleiben werden, weil es wirklich einen Riesenspaß gebracht hat für alle, auch fürs Orchester übrigens. Wir verschließen uns, und da ist ganz toll, dass das Orchester so mitzieht, eben überhaupt nicht in diesem Elfenbeinturm, sondern öffnen uns tatsächlich in alle Richtungen und versuchen, die Menschen in der ganzen Stadt zu erreichen.
Und damit wir jetzt auch mal hören, von was wir hier gesprochen haben, haben Sie uns jetzt auch ein Stück von Luxuslärm mitgebracht. Was ist das?
Ja, ich glaube, es ist 1000 Kilometer bis zum Meer, soweit ich weiß. Das ist einer der großen Hits aus der frühen Zeit. Und das ist auch ein Stück, was wir bereits mit Orchester, mit Luxuslärm aufgeführt haben.
Domradio Menschen, wir sprechen mit dem Dirigenten Florian Ludwig, der seit 2008 Generalmusikdirektor in Hagen ist. Herr Ludwig, Sie selbst haben schon als kleiner Junge musiziert, klassische Musik kennengelernt. Heute ist es ein bisschen schwer geworden, ein junges Publikum für Klassik zu begeistern. Und das ist vielleicht auch eine Parallele zwischen den Kirchen und der Klassik. Beide haben Nachwuchssorgen. Was kann man tun?
Die Menschen zum Mitmachen bewegen. Also ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende. Sowohl bei Kinder- und Jugendkonzerten versuchen wir, die Kinder auch immer aktiv mit einzubinden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn Sie sagen, es ist schwerer geworden, dann vielleicht nur deshalb, weil einfach in den Elternhäusern weniger musiziert wird. Genauso wie in den Elternhäusern die Kirche weniger präsent ist. Aber ich glaube, dass das für beide Institutionen auch die Maßgabe ist. Also man muss einfach die Leute dazu bringen, selber etwas zu machen. Dann werden sie es auch ganz anders erleben und dann wird das auch wieder eine viel größere Selbstverständlichkeit haben.
Was ist denn da Ihre Erfahrung? Also wie funktioniert das? Kinder, die von Hause aus erstmal gar nichts mit Musik am Hut haben, für Musik zu begeistern, oder anders gefragt, lieben alle Kinder erstmal Musik?
Ja. Also ich glaube, das kann man einfach sagen. Es gibt vielleicht Kinder, die ein bisschen unsicher sind, was musikalische Äußerungen angeht, weil sie es einfach nicht gewohnt sind. Aber ich glaube, dass jeder Mensch eine musikalische Begabung mitbringt. Also ich glaube, es gibt keine, ich glaube zum Beispiel fest daran, dass es niemanden gibt, der nicht singen kann. Also das, wenn man das von sich behauptet, dann liegt man einfach falsch.
Sagen ja ganz viele, nein, ich kann nicht singen.
Ja, dann liegt man einfach falsch. Also ich glaube, dann hat man es nie angefangen, aber man kann es trotzdem immer noch lernen.
Unsere Zeit hier neigt sich dem Ende. Ich würde Sie gerne noch fragen, wovon Sie träumen, ob es vielleicht eine Oper, ein Stück gibt, das Sie noch nicht selbst aufgeführt haben, das Sie aber ganz dringend wünschen, es aufzuführen, zu dirigieren.
Ja, also es gibt ein Stück, was wahrscheinlich keiner kennt, Franz Schmidt, das Buch mit sieben Siegeln, eine Vertonung der Apokalypse, die ich unbedingt nochmal dirigieren möchte. Natürlich gerne auch Wagners Ring des Nibelungen. Das sind so Traumstücke von mir, die werden sicher irgendwann kommen. Es gibt ja in meinem Repertoire so viel zu tun, das kann man sicher in einem Leben gar nicht alles bewältigen. Von daher müsste ich nur träumen, damit ich schon mal das Repertoire da abarbeite. Aber ich bin eigentlich ganz glücklich mit dem, was ich mache.
Was wünschen Sie sich denn für die Musikstadt Hagen?
Dass Stabilität hineinkommt, also dass die finanziellen Sorgen der Stadt nicht dafür sorgen, dass die Kultur, die am allerwenigsten für die finanzielle Lage der Stadt kann, dass die Kultur weiter beschnitten wird, und dass, damit meine ich eben nicht nur Theater, Orchester, sondern eben auch die Museen, die Bibliotheken, das alles, was die Kulturstadt Hagen auch ausmacht. Das ist auch ganz wichtig, weil die Stadt sonst ihre Identität verkaufen würde, und das wäre fatal.
Was wünschen Sie sich für sich persönlich?
Dass ich weiterhin so viel Freude an meinem Beruf habe.
Dann wünschen wir Ihnen jetzt, dass ich von diesen Wünschen möglichst viel erfüllen möge. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute aus Hagen nach Köln gekommen sind, unser Gast hier bei Domradio Menschen waren. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören möchten, die finden Sie bei uns wie immer auch im Netz unter domradio.de als Podcast und auch zum Downloaden. Ich sage jetzt Tschüss, ich bin Hilde Regenita, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.